mir der Kopf vorne runtergefallen ist, ich habe ja die Verkehrszeichen und die Ampeln nicht mehr gesehen. Die war mit Funk verbunden, über Funk verbunden mit dem Begleitfahrzeug. Die haben mir von hinten angesagt, Achtung, rot, stehen bleiben. Jetzt ist grün, jetzt kannst du weiterfahren. Achtung, da vorne liegt was auf der Straße und das braucht unglaublich viel Vertrauen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Kurt Matzler. Kurt war bereits einmal im Podcast zu Gast. Damals sprachen wir über sein erstes Buch, das High Performance Mindset. Jetzt geht es um sein zweites Buch, Wenn du in der Hölle bist, fahr weiter, denn es geht wieder um das Race Across America. Es zählt zu den härtesten Radrennen der Welt. 5000 Kilometer, 11 Tage, kaum Schlaf, irgendwo in der Mitte Amerikas. Der Körper, der muss nur mehr funktionieren und er hört aber immer wieder auf zu funktionieren und trotzdem wird weitergefahren. Kurz zu Kurt. Kurt ist bekannt als Professor für strategisches Management. Er zählt zu einem der anerkanntesten Strategieforschern in Europa. Er ist über 30.000 Mal zitiert worden und er stellt sich regelmäßig sportlichen Herausforderungen und jetzt zum zweiten Mal Race Across America. Und wir sprechen über verschiedene Dinge, weil was mich an Kurt fasziniert, ist nicht die Leistung an sich, sondern eigentlich auch die Haltung und die Denkweise dahinter und immer wieder die Überzeugung zu finden, dass man weitermacht und auch niemals eine Entscheidung treffen sollte, wenn man am Tiefpunkt ist. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Kurt Matzler.
Wenn jemand auf dich zugeht, Kurt, und dich fragt, wie sieht die Hölle aus, was wäre die Antwort?
Race Across America nach 2500 Kilometer, 4 Tage unterwegs, wenige Stunden geschlafen, Lungenödem hinter mir, Schmerzen, ein sich ablösender Zehennagel, Nackenprobleme kommen dazu und das alles auf einmal. Das war beim Race Across America 2025 die Hölle und noch 2500 Kilometer vor mir.
Wenn du in die Hölle zurückblickst, wärst du da gerne nochmals und hättest Dinge anders gemacht?
Ach, das ist eine gute Frage. Im Grunde ja, weil ich mir das ja freiwillig ausgesucht habe. Bei so einem Rennen wie Race Across America sind Schmerzen, Schlafentzug und so weiter ganz normal. Das ist Teil davon. Und das ist auch Teil des Erlebnisses. Ob ich was anderes machen würde, bin ich mir nicht sicher, weil wir waren gut vorbereitet und haben im Grunde alles versucht, was in unserer Macht gestanden ist. Und wir haben ja das Rennen trotz aller Schwierigkeiten gefinisht. Und das zeigt ja auch, dass wir nicht alles falsch gemacht haben. Aber ich denke, das Wichtige ist, im Nachhinein, egal wie etwas gelaufen ist, gut oder schlecht, sich sagen zu können, wir haben alles versucht. Wir haben nicht aufgegeben, ohne irgendetwas unversucht zu lassen.
Wenn du nochmals zurück in die Hölle blickst, und bei der Hölle spricht man ja auch ab und zu vom Teufel, wer war in dem Szenario oder in dieser Hölle der Teufel?
Das war extern. Also es war nicht jemand, das war ein anderer Grund. Hat sich erst im Nachhinein herausgestellt, weil viele der großen Schwierigkeiten, die ich gehabt habe, sind auf eine Corona-Infektion zurückzuführen gewesen, die ich kurz vorm Start gehabt habe. Und das war im Grunde der Teufel. Also ein externer Faktor, den wir nicht unter Kontrolle gehabt haben.
Warum haben dann alle noch zusammengehalten? Also wenn man da so einen Teufel hat, ja, wenn man jetzt so möchte und bei dieser Bezeichnung bleibt, warum ist da einfach so dieser Flow da, dieser Wille da, dieser Ehrgeiz da? Wir schaffen das, wir machen das.
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das erste ist, dass alle überzeugt waren, begeistert waren vom großen Ziel, nämlich das Race Across America zum zweiten Mal zu finishen. Damit verbunden war ja ein großes Spendenprojekt. Und ich glaube, das zweite war der Optimismus, den jeder gehabt hat, nämlich der Glaube, dass wir die Probleme lösen können. Und das hat man ja wirklich gesehen, weil das größte Problem, das war ja mein schon mal Snack für die Zuhörer vielleicht. Das ist ein Phänomen, das auftaucht im Ultracycling und das heißt, dass man nach ein paar Tagen über 20 Stunden pro Tag im Sattel den Kopf nicht mehr halten kann. Das heißt, die Nackenmuskulatur versagt und der Kopf fällt einfach runter. Und das ist natürlich extrem schwierig, dann so 2500 Kilometer Rad zu fahren, wenn man die Straße vor einem kaum noch sieht. Also die haben permanent versucht, Lösungen zu finden. Und es war immer der Optimismus da, wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir noch was anderes. Das heißt permanent die Hoffnung, dass es besser wird. Das war im Team so und das hat sich auch auf mich übertragen. Und was mir dann zum Schluss ins Ziel getragen hat, war wirklich der Glaube, wenn wir das jetzt nicht in den Griff kriegen, morgen fällt uns was Besseres ein und morgen ist es vielleicht besser. Und so hat so im Prinzip von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag die Hoffnung, dass es besser wird. Und irgendwann einmal waren wir allerdings so weit, dass ich gesehen habe, das Ziel ist nicht mehr weit, das schaffen wir jetzt auch noch.
Wann wäre bei dir der Punkt da gewesen, dass du gesagt hättest, ich habe jetzt gar keinen Glauben mehr?
Ich glaube, wenn der Arzt gesagt hätte, das ist jetzt zu gefährlich, wir müssen es lassen.
Hättest du dann wirklich aufgehört?
Ja, wenn es der Arzt sagt, ja, weil es gibt ein Prinzip und das, zumindest bei mir, das heißt, Grenzen sind nicht dazu da, um sie zu überschreiten, sondern versuchen so nahe wie möglich an diese Grenzen heranzugehen, aber man darf sie nicht überschreiten. Und wenn es da eine gesundheitliche Grenze gibt, dann will ich die nicht überschreiten.
Man hört ja ab und zu diesen Begriff oder diesen Satz, man sollte außerhalb der Komfortzone leben. Wie denkst du darüber? Also, weil im Endeffekt, wenn man außerhalb der Komfortzone wäre ja jetzt wirklich das Extreme, ich fahre weiter, obwohl der Arzt sagt, nein, das geht nicht mehr. Das wäre ja absolut außerhalb der Komfortzone. Und wahrscheinlich ist auch das ganze Race Across America außerhalb der Komfortzone natürlich von jedem natürlichen Radfahrer. Aber gibt es da auch Momente, wo du sagen würdest, Teile von Race Across America fallen in deine Komfortzone?
Ich meine, das gesamte Projekt ist schon außerhalb der Komfortzone. Es ist schon, wenn man sich überlegt, 5000 Kilometer in 11 Tagen zu fahren, mit all den Schwierigkeiten, mit 50 Grad in der Wüste, mit 2 Stunden Schlaf pro Tag, das ist schon außerhalb der Komfortzone. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ursprünglich außerhalb der Komfortzone zu leben, da würde ich 2 Dinge dazu sagen. Das eine stammt von Mikhail Csikszentmihalyi, das ist ein Motivationsforscher, der hat auch dieses Flow-Konstrukt beschrieben, von dem oft gesprochen wird. Und der hat einmal gesagt, die schönsten Momente in unserem Leben haben wir nicht in der Entspannung, nicht in der Ruhe, nicht wenn wir nichts tun. Auch das kann schön sein nach einer großen Anstrengung. Aber die schönsten Momente in unserem Leben haben wir dann, wenn wir physisch oder mental an unsere Grenzen gehen, um irgendwas zu erreichen, das man uns nicht zugetraut. Das sind ganz besondere Augenblicke, wenn man sowas erreicht. Und das ist natürlich weit außerhalb der Komfortzone. Das heißt, die Komfortzone verlassen heißt, Dinge zu tun, die weit über das hinausgehen, was man sich vielleicht zugetraut hat. Das ist die eine Antwort. Und die zweite Antwort ist, wir alle haben das Bedürfnis zu wachsen in irgendeiner Form, mental, physisch, materiell. Wir haben das Bedürfnis, uns weiterzuentwickeln. Aber wir entwickeln uns nicht weiter, wenn wir immer in der Komfortzone bleiben. Das heißt, wir müssen die Komfortzone verlassen. Wenn wir die Komfortzone verlassen, begeben wir uns in einen Bereich der Unsicherheit, des Risikos. Wir tun Dinge, die wir noch nie getan haben. Wir haben auch das Risiko zu scheitern. Aber das ist die einzige Möglichkeit zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, man muss die Komfortzone verlassen, um in diese Wachstumszone zu kommen. Deshalb denke ich, ist es wichtig für die persönliche Entwicklung, immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Ich sage meinen Studenten, tue jeden Tag irgendetwas, das du dir nicht zugetraut hättest. Verlass jeden Tag deine Komfortzone und sammle neue Erfahrungen. Und so entwickelt man sich unglaublich weiter. du jeden Tag irgendetwas, vor dem du ein bisschen Angst hast.
Gab es heute schon etwas bei dir, was du getan hast, wovor du Angst gehabt hattest?
Ja, mich einzulassen auf dieses Gespräch. Wenn man ja nie weiß, welche Fragen kommen. Und das ist schon immer, man bewegt sich da schon immer ein bisschen außerhalb der Komfortzone.
Das nehme ich als Lob entgegen, ja, dass das vielleicht ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist. Ich habe mich ja gefragt, Kurt, weil es ist ja dein zweites Buch jetzt über Race Across America und das erste war ja High Performance Mindset. Was hat das auch jetzt beim zweiten Rennen mit deinem Mindset gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, man geht da hin und denkt sich, okay, ich habe das schon einmal geschafft, ich bin da schon einmal durch und ich weiß, wie das läuft und ich habe schon Erfahrungen gesammelt. Und dann, wenn man aber merkt, alles gerät in Stottern, was macht es dann mit dem High-Performance-Mindset? Was hat es mit dir gemacht, auch mit deinem Selbstbild?
Wenn ich so die große Lektion in einem Satz versuche zu formulieren vom ersten Buch, vom High-Performance-Mindset, dann war es, if you can dream it, you can do it. Das heißt, alles, was vorstellbar ist, wird prinzipiell machbar. Und jeder kann Außergewöhnliches leisten, wenn er sich begeistert für ein großes Ziel, wenn er bereit ist, über einen langen Zeitraum alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen, wenn er sich mit den richtigen Menschen umgibt. Und die große Lektion dieses zweiten Buchs ist, und das kommt im Titel schon ein bisschen zum Ausdruck, wenn du in der Hölle bist, fahr weiter, triff niemals die Entscheidung aufzugeben, wenn du gerade am Tiefpunkt bist. Weil wenn wir in einem Tiefpunkt sind, in einer großen Krise, in einem emotional kritischen Zustand, dann entscheiden wir nicht mehr rational. Dann haben wir plötzlich ganz viele kognitive Verzerrungen. Das heißt, das Negative sticht viel stärker vor als das Positive. Wir sehen alles schwarz. Und wir sehen keinen Ausweg mehr. Und deshalb sollte man in so einer Situation versuchen, nie zu entscheiden. Und immer, wenn es irgendwie möglich ist, diese Entscheidung hinauszuschieben, warte ab, bis der Zustand sich bessert oder berate dich mit Menschen, die nicht in einem stabilen Zustand sind oder schaffe jetzt psychologische Distanz beispielsweise. Was würdest du einem Freund empfehlen, der in dieser Situation ist? Aber versuch nie eine endgültige Entscheidung zu treffen in einem vorübergehenden, emotionalen, kritischen Zustand. Weil dieser Tiefpunkt lügt, nämlich die Entscheidungen, die wir in so einem kritischen Tiefpunkt treffen, die sind getroffen, aber dieser Tiefpunkt geht vorbei. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Niemals die Entscheidung treffen, aufzugeben, wenn du am Tiefpunkt bist. Ich habe das ein paar Mal erlebt und bei Race Across America 2025, das ja sehr gut gelaufen ist, weil nach 2500 Kilometern war ich an dritter Stelle. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und dann kommt plötzlich dieses Nackenproblem. Das heißt, ich kann den Kopf nicht mehr halten, er fällt runter. Und das ist nicht nur sehr unangenehm, das ist einfach gefährlich, weil man nichts mehr sieht. Und in so einer Situation ist man dazu geneigt, alles hinzuschmeißen und zu sagen, das war's jetzt lassen wir's. Wir haben das nicht getan, wir haben gesagt, wir machen jetzt 5 Stunden Schlafpause, was sehr, sehr lang ist beim Race Across America, weil normalerweise schläft man maximal 2 Stunden pro Tag. Wir schlafen jetzt 5 Stunden und danach entscheiden wir. Und nach diesen 5 Stunden war man in einem stabileren Zustand. Wir haben die Dinge wieder anders gesehen, besser gesehen und wir haben gesagt, wir machen jetzt weiter, wir ändern jetzt unsere Pläne. Und das war eine gute Entscheidung, weil wir es dann tatsächlich auch ins Ziel geschafft haben.
Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nur so 2-3 Stunden schläft oder dann hat man so Sonderausnahmen und schläft mal 4-5 Stunden, man hat ja trotzdem viel Halluzinationen, nehme ich an. Und du hast ja die kognitive Verzerrung angesprochen. Wie kannst du unterscheiden, ob das jetzt ein echter Gedanke mit Klarheit ist oder ein verzerrter Gedanke? Weil ich glaube, dass so viele Führungskräfte, die was jetzt nicht im Race Across America sind, sondern einfach in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, zu unterscheiden, was ist ein klarer Gedanke und was ist ein verzerrter Gedanke, das ist ja mitunter höchstwahrscheinlich einer der höchsten Künste, die was man ausüben kann.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die da entscheidend ist. Das eine ist, wenn ihr Halluzination habt, das heißt, man sieht Dinge, die nicht da sind, das ist ganz normal, oder Paranoia, Verfolgungswahn beispielsweise, das sind alles so Konsequenzen von Schlafentzug. In der Situation merke ich das ja gar nicht. Da ist es ganz einfach wichtig, dass man sich umgibt mit Menschen, die einem dann das ehrliche Feedback geben. Wenn man das jetzt übertragen auf Verführungskraft. Das heißt, ich selber kann das wahrscheinlich nicht erkennen, aber es ist entscheidend, dass ich mich im Vorfeld schon mit Menschen umgebe, die mir ganz offen und ganz ehrlich ihre Meinung sagen, die mir den Spiegel vorhalten. Weil viele Führungspersönlichkeiten, und das sehen wir beispielsweise gerade in Washington, wir sehen es auch in Moskau, die umgeben sich mit Ja-Sagern. Und das führt dann irgendwann einmal zu einem kollektiven Realitätsverlust. Niemand traut sich, irgendetwas gegen jemanden zu sagen. Und dann wird dem die Welt schön geredet. Und der kriegt eigentlich nicht mehr wirklich mit, was wirklich passiert. Das heißt, sich mit Menschen umgeben, die einem offen und ehrlich Feedback geben. Ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende in der Situation. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist oft eine Frage des Bewusstseins, nämlich wenn man vorher ein bisschen das Bewusstsein schärft für bestimmte Dinge, dann ist es leichter in der Situation, solche Muster zu erkennen. Im Buch beschreibe ich zum Beispiel diesen Negativitätsbias. Das ist eine Negativitätsfalle und die sagt Folgendes, das kennt mit Sicherheit jeder. Das Schlechte schlägt das Gute. Eine negative Information oder eine negative Nachricht hat viel ein stärkeres Gewicht als eine positive Nachricht. Das ist evolutionär bedingt, weil in unserer Geschichte als Menschen war es einfach wichtiger, die Gefahr eines Säbelzahntigers zu erkennen, als den Sonnenuntergang zu genießen. Das heißt, das Negative dominiert immer. Kriegt immer viel mehr Aufmerksamkeit. Und das ist eine verzerrte Sichtweise. Das heißt, wenn ich einen Vortrag halte und ich bekomme ein negatives Feedback und 99 Menschen sagen, das war super, was dominiert mich dieses eine negative Feedback? Und um aus diesen Negativitätsschleifen rauszukommen, ist der erste Schritt, das Muster zu erkennen oder Bewusstsein zu schaffen, es gibt diesen Negativitätsbias und sich zu sagen, das ist jetzt so eine typische negative Gedankenschleife, weil die kommt aus dem Unterbewusstsein. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich das Unterbewusstsein schlagen. Es hat viel damit zu tun, sich mit diesen Dingen etwas auseinanderzusetzen und dieses Bewusstsein zu schaffen.
Hast du mit Autosuggestion gearbeitet vom Race Across America, also mit Unterbewusstseinsübungen, Meditation, Affirmationen?
Meditation, sehr viel mentales Training, Meditation, hauptsächlich Atemtechniken, aber dann mentales Training wie beispielsweise Fact Labeling oder Reframing. Fact Labeling heißt, dass man Ängste, Befürchtungen, die man hat, einfach artikuliert. Allein durch die Artikulation verlieren sie schon ihren Schrecken. Es gibt ganz spannende Experimente, beispielsweise Studenten, die Prüfungsangst haben, wenn die ihre Prüfungsangst artikulieren und niederschreiben, dann machen sie schon 45% weniger Fehler. Das, was allein das Artikulieren kann helfen. Und dann dieses Reframing, nämlich etwas umzudeuten, etwas eine andere Bedeutung zu geben. Das ist auch eine super spannende Technik. Ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat einmal gesagt, ich liebe den Schmerz, der mich zum Champion macht. Im Training beispielsweise für so ein Rennen geht man schon oft an die Grenzen und so hart in der Waldtrainings, die tun schon richtig weh. Also das ist extrem anstrengend. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Ich kann mir den Trainingsplan anschauen und denken, um Gottes Willen, am Mittwoch habe ich schon wieder Intervalle und hoffentlich geht es irgendwie an mir vorbei. Oder ich kann sagen, ich brauche diesen Schmerz, weil erst durch diesen Schmerz, der durchs Training verursacht wird, entwickle ich mich weiter. Das heißt, ich reframe diesen Schmerz positiv. Ich gebe dem eine positive Bedeutung. Und dann gehe ich ganz anders an die Dinge heran. Ich freue mich auf den Schmerz, weil ich weiß, ich brauche diesen Schmerz beim Training, dass das Training effektiv ist. Und da gibt es viele spannende Mentaltechniken, mit denen man sehr viel bewirken kann.
Würdest du das auch jedem Unternehmen empfehlen, so dieses Reframing, gerade in dieser Zeit?
Weil man damit eigentlich mit relativ einfachen Dingen viel bewirken kann. Wenn es beispielsweise ums Durchhalten geht. Da gab es ein Experiment, jetzt ganz ein anderer Bereich, aber ich finde es recht lustig. Und das sagt ein bisschen was darüber aus, wie das funktioniert. Und zwar bei Improvisationskursen im Theater, bei Schauspielern. Das ist etwas vom Unangenehmsten, wenn Schauspieler in ihrer Ausbildung, Amateurschauspieler in der Ausbildung vor Publikum improvisieren müssen. Und da hat es zwei Gruppen gegeben. Der einen Gruppe hat man gesagt, ihr improvisiert jetzt einfach, es wird alles aufgenommen und so weiter. Und der zweiten Gruppe hat man gesagt, sie sollen sich möglichst unwohl fühlen bei dieser Improvisation. Erst dann machen sie wirklich Fortschritte. Und die zweite Gruppe, man hat dann angeschaut, wie lange sie durchgehalten haben. Die zweite Gruppe hat viel länger durchgehalten. Das heißt, wenn ich etwas eine positive Bedeutung gebe, dann hilft es mir viel länger durchzuhalten. Also ich kann in sehr vielen Dingen eine positive Bedeutung finden. Als Studenten beispielsweise, ich habe vorher das Experiment genannt mit der Prüfungsangst, da hat man Studenten, die Prüfungsangst haben, gesagt, sie sollen sich überlegen, was ist das Positive an Prüfungsangst? Und sobald sie etwas positiv gesehen haben, haben sie dann bei den Prüfungen viel besser abgeschnitten. Das Positive bei der Prüfungsangst beispielsweise ist auch nachgewiesen, solange es jetzt nicht wirklich Panik ist, Angst heißt, dass mein Körper in einem höheren Zustand der Aktivierung ist und damit leistungsfähiger. Das heißt, ich kann mal sagen, Prüfungsangst ist etwas Positives, weil es mich in diesen Zustand höherer Aktivierung versetzt und dadurch bin ich leistungsfähiger. Und so kann man in vielen Dingen etwas Positives finden, sich auf das fokussieren und damit etwas Negatives unter Umständen in etwas Positives verwandeln.
Beim Race Across America, wenn du da nochmals auf dein Rennen zurückblickst, welche eine Situation sollte deiner Meinung nach jeder Mensch einmal erleben? Welche eine Situation, welche eine Gegebenheit auch vielleicht oder welcher eine Gedanke bei irgendeiner Stelle?
Gemeinsam mit einem Team ein Problem zu lösen, das fast unmöglich zu lösen ist. Das schweißt unglaublich zusammen. Und das zeigt, dass man bei dem Sport ist es ja so, dass da der Radfahrer im Vordergrund steht. Aber es ist eine riesige Teamleistung. Unsere Einzelleistung ist unmöglich ohne ein großes Team. Und das Spannende ist, wie viel es einem gibt, wenn man sowas gemeinsam als Team bewältigt. Dieses Teamerlebnis. Also das war schon sehr besonders.
Wie findet man erst das Vertrauen beim Team? Weil ich glaube, das ist ja absolute Vertrauenssache. Und wie stellt man auch das Team zusammen? Oder was wäre, Entschuldigung, die Frage, Kurt, aber was wäre auch, sagen wir mal, eine Red Flag, wo du gesagt hättest, okay, dieses Teammitglied muss weg. Das passt einfach nicht. Also, weil das, und wie zieht man dann auch diese Konsequenz? Wie kommt die Haltung dann zum Vorschein?
Ich habe das im High-Performance-Mindset-Buch geschrieben, wie man ein High-Performance-Team zusammenstellt. Und da schreibe ich, hire for attitude and train for skills. Das heißt, stelle ein nach Werten und Einstellungen, die jemand hat. Fähigkeiten kann man vermitteln. Unternehmen machen es meist umgekehrt. Man stellt ein nach Fähigkeiten und geht dann davon aus, die Werte und die Einstellungen, die jemand braucht für diesen Job, Das kann ich schon, das kann man vermitteln. Aber Werte und Einstellungen von Menschen kann man nicht ändern. Das heißt, der erste Schritt ist einmal, Menschen zu finden, die die richtigen Einstellungen haben, die richtigen Werte haben, die zusammenpassen und die sich, und ich glaube, das ist entscheidend, die sich alle begeistern für das große Ziel. Das ist der allererste Schritt. Und dann hast du das Thema Vertrauen angesprochen. Vertrauen, vielleicht ganz kurz, was heißt Vertrauen bei einem Rennen wie Race Across America? Der Athlet plant natürlich alles im Detail, gemeinsam mit der Mannschaft. Es werden sehr viele Entscheidungen gemeinsam getroffen. Aber sobald ich an der Startlinie stehe, werden alle Entscheidungen abgegeben an das Team. Es gibt nichts mehr, das ich selber entscheide, außer wenn ihr Klopause braucht. Weil man irgendwann einmal in diesem Zustand der völligen Erschöpfung, Schlafentzug nicht mehr entscheiden kann. Das heißt, das Team entscheidet. Das Team entscheidet, ob ich jetzt weiterfahre oder ob sie mich runterholen und in die Schlafpause schicke. Der Arzt entscheidet, ob das jetzt gesundheitlich noch vertretbar ist oder nicht. Wie ich schon mal Snack gehabt habe, beispielsweise, wenn mir der Kopf vorne runtergefallen ist, ich habe ja die Verkehrszeichen und die Ampeln nicht mehr gesehen. Die war mit Funk verbunden, über Funk verbunden mit dem Begleitfahrzeug. Die haben mir von hinten angesagt, Achtung, rot, stehen bleiben. Jetzt ist grün, jetzt kannst du weiterfahren. Achtung, da vorne liegt was auf der Straße. Und das braucht unglaublich viel Vertrauen. Da gibt es sehr viel Forschung über Vertrauen. Was macht Vertrauen aus? Im Grunde sind es drei zentrale Punkte. Erstens natürlich eine bestimmte Kompetenz. Das heißt, Menschen, denen man vertraut, die müssen eine bestimmte Kompetenz haben. Das zweite ist Integrität. Das heißt, sie haben Werte und Prinzipien und handeln danach. Sie tun, was sie sagen. Und Wohlwollen. Das heißt, die müssen mir gegenüber Wohlwollen haben. Das heißt, die dürfen diese Abhängigkeitssituationen, die ich mich begebe, nicht zu ihrem Gunsten ausnutzen. Das sind drei zentrale Faktoren. Ja, wenn man weiß, wie Vertrauen entsteht, dann kann man da also wichtige Schlüsse dann ziehen, wie man ein Team zusammenstellt, beziehungsweise wie man Vertrauen aufbaut. Kompetenz beispielsweise, zeige Kompetenz. Da gibt es irrsinnig spannende Untersuchungen, die alleine das Zeigen von Kompetenz Verhalten beeinflusst. Eine Studie beispielsweise hat man gemacht bei Physiotherapeuten, die immer wieder das Problem gehabt haben. Die sagen ihren Patienten, was sie zu Hause alles machen sollten an Übungen, aber die wenigsten machen das wirklich. Und da hat man folgendes Experiment gemacht, nämlich im Arbeitszimmer des Physiotherapeuten sollte er alle seine Diplome und alle seine Auszeichnungen einfach an die Wand hängen. Und da hat man gesehen, Physiotherapeuten, die das getan haben, bei denen haben die Patienten zu 34% mehr die Übungen zu Hause durchgeführt. Das heißt, einfach diese Kompetenz signalisieren. Und das kann durch ganz einfache Mittel gehen. Dann eben Integrität, wie gesagt, das war der zweite Faktor. Walk the talk. People don't follow what you say, they follow what you do. Tue das, was du sagst. Das ist ganz simpel, aber ganz entscheidend, um Vertrauen zu bilden. Und dann ist es wichtig, emotionale Verbindung zu schaffen, weil Vertrauen ist im Grunde ein Gefühl, das man entwickelt. Und dazu ist eine emotionale Verbindung notwendig. Und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das macht. Aber das sind die drei großen Faktoren, die einen Einfluss haben, ob Vertrauen entsteht oder nicht.
Wenn du sagst, tue, was du sagst, denkst du, dass das eine der neuen Währungen ist, die es gibt? Weil im Endeffekt, gerade jetzt, wo ja sehr viel Deepfake und generell Fake herrscht, ist das fast schon eine neue Währung, oder? Dass du sagst, okay, der Kurt, wenn der das sagt, der tut das auch.
Ja, ich meine, es ist nicht neu, das war immer schon so, aber das ist ja ein guter Punkt. So habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, in der Zeit, und mit viel Fake, mit diesen Scheinwelten, die wir aufbauen, gewinnt das an Bedeutung. Dass Menschen das tun, was sie sagen, und so sind, wie sie sich darstellen. Weil relativ schnell ansonsten irgendwann einmal die Maske fällt und man sieht, im Grunde ist damit viel dahinter.
wie entscheidest du, was du tust? Ist also das Nächste, oder? Also du wirst ja nicht zu allem Ja sagen. Also man wird dich jetzt nicht da, wenn ich jetzt sage, mach einen Karwendelmarsch, Kurt, das wäre doch eine tolle Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob du da sofort Ja sagen würdest, aber ich glaube, dass ja oftmals schon das Dilemma ist, dass halt viele Leute zu allem Ja sagen und dann natürlich auch erstens aus Grund von Werten oder Zeit oder Prioritäten, dass das ja niemals klappen kann. Und wie entscheidest du, wozu du Ja sagst? Oder wie kann man das grundsätzlich entscheiden?
Ja, also im Grunde ganz trivial. Ich würde sofort Nein sagen, weil ich ein Ziel habe. Ich habe ein großes Ziel. Und eine Strategie zu haben heißt, permanent Nein zu sagen. Permanent zu sagen, nein, das mache ich nicht, weil mich das dem Ziel nicht näher bringt. Das heißt, in ganz vielen Dingen, die sich so anbieten, wo ich gefragt werde, sage ich ganz einfach Nein, weil die Überlegung ist, bringt mich das meinem wichtigen großen Ziel näher, ja oder nein? Und wenn die Antwort Nein ist, dann sage ich, dann mache ich es lieber nicht. Auch deshalb, weil man die Sachen dann wahrscheinlich gar nicht so gut macht, wenn man nicht mit Leidenschaft und Begeisterung dabei ist.
Gibst du da auch eine Begründung dazu, wenn du Nein sagst?
Ja, die Begründung ist in der Regel, das ist nicht meine Kernkompetenz.
Okay, interessant.
Ich mache nicht sehr viele Dinge. Schaut vielleicht anders aus, aber ich mache nicht sehr viele Dinge, aber die Dinge, die ich mache, will ich gut machen. Und deshalb versuche ich mich zu fokussieren auf ein paar wenige Dinge, aber die wirklich gut.
Wann weißt du, ob etwas gut ist?
Wow, das ist eine gute Frage. Das kann ich eigentlich nie wirklich selber beantworten. Das ergibt sich. Nein, es stimmt nicht ganz. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, da spreche ich jetzt ein bisschen als Wissenschaftler, das eine ist, etwas ist für mich gut, wenn ich mir mit gutem Wissen und Gewissen sagen kann, das ist wissenschaftliche Erkenntnis. Das heißt, ich habe mich mit etwas intensiv auseinandergesetzt, ich habe viel darüber gelesen, ich habe das studiert und komme zu bestimmter Schlussfolgerung. Dann weiß ich, das ist gut. Das ist aber die eine Dimension. Die andere Dimension ist dann immer, wie kommt es beim Gegenüber an? Und das entscheidet natürlich immer der andere. Schönheit ist immer im Auge des Betrachters. Das heißt, ob er bestimmte, das eine ist der Inhalt der Botschaft gut? Und das andere ist, war ich in der Lage, das gut rüberzubringen? Und das ist ganz eine andere Dimension. Das entscheidet dann immer der Empfänger der Botschaft.
Das mit dem Entscheiden ist, finde ich, ein sehr spannender Punkt, weil du hast ja gesagt, im Rennen wird ja sehr viel Entscheidung an das Team übertragen. Also außer dein Toilettengang wird alles übertragen und da herrscht Vertrauen. Angenommen, es gibt einen Chef oder eine Chefin oder eine Führungskraft, die überträgt gewisse Aufgaben und Entscheidungen an das Team und trifft dann folgedessen weniger Entscheidungen. Da würde mich jetzt interessieren, wie lernt man denn wieder diese Kompetenz, selbst Entscheidungen zu treffen? Weil wenn man ganze Zeit Entscheidungen auslagert, und ich glaube, da können wir auch wieder die Brücke zur KI ziehen, wo man das Denken und Entscheidungen auslagert, wie, was sollte ich tun, wann sollte ich aufstehen, was sollte ich essen, wohin sollte ich gehen, wie sollte ich meinen Tag gestalten, etc. Je öfter man ja die Entscheidung auslagert, desto schwächer wird ja dieser Entscheidungsmuskel. Und wenn du jetzt 5000 Kilometer deine Entscheidungen übertragen hast, eigentlich ist ja die Frage, wie übernimmt man dann wieder Verantwortung für die Entscheidungen, wenn man da wieder aus dem Ganzen draußen ist?
Ja, ich denke, da ist jetzt der Vergleich ein bisschen schwierig, weil beim Ram ist es tatsächlich so, dass ich alle Entscheidungen abgebe während des Rennens. Wenn ich ein Unternehmen führe, ist es ja nicht so, dass ich komplett alle Entscheidungen abgebe, außer ich ziehe mich komplett zurück aus der Geschäftsführung und lasse alles meine Manager tun und ich bleibe nur noch Eigentümer. Das heißt, es gibt schon ein paar Aufgaben, die man nicht delegieren kann. Das heißt, da muss man überlegen, was sind die nicht delegierbaren Aufgaben in meinem Unternehmen. Und dann gibt es aber einen Grundsatz, versuche immer, Menschen einzustellen, die besser sind, als du selbst bist. Und wenn du diese Menschen gefunden hast, die in diesen Teildisziplinen besser sind, als du selbst bist, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich deren Entscheidung abnehme, weil sie ja besser entscheiden können. Dann geht es eigentlich nur noch darum, sie zu motivieren für ein gemeinsames großes Ziel, sodass sie ihr Wissen für das gemeinsame Ziel einsetzen und nicht für ihre eigenen persönlichen Ziele. Das heißt, meine Rolle verändert sich dann mehr so in Richtung Vision, Inspiration, Motivation und ein großes Orchester zu orchestrieren, sodass alle, die ein einzelnes Instrument spielen, viel, viel besser als ich, aber ein gemeinsames, schönes Stück spielen.
Du bist ja auch, sage ich mal, Experte für Open Strategy und generell auch Strategie. Du wirst ja unfassbar oft zitiert. Und ich glaube, dass es ja oftmals bei dieser, ich sage jetzt mal, Worthülse, Strategie, versteht ja jeder was anderes darunter. Also jeder kennt das Wort, jeder versteht was anderes darunter. Und da würde mich vielleicht gerade interessieren, wie sieht eine Strategie aus persönlich? Und wie sieht auch eine Strategie, also was kann man aus der Strategieplanung oder generell Planung auch für das Unternehmen lernen? Also wie kann man, weil ich glaube, Race Across America und dein Zugang ist da ein relativ gutes Beispiel und ich glaube, da kann jeder auch was auf den Business-Kontext übertragen.
Lass mir mal ganz kurz den Begriff Strategie erklären, weil es klingt oft so magisch. Strategie ist etwas ganz, ganz Einfaches. Strategie versucht, die Antwort zu geben auf drei Fragen. Wo stehe ich heute? Wo möchte ich hin und wie komme ich dahin? Und das ist im Geschäftsleben genau das Gleiche wie im Privatleben. Jetzt gibt es natürlich viele Analyseinstrumente, um zu verstehen, was ist meine Wettbewerbssituation, was sind meine Kernkompetenzen. Dann gibt es da Tools, um Ziele zu formulieren und dann strategische Analyse zu machen und so weiter. Aber im Grunde geht es um diese drei ganz einfachen Fragen. Und im Grunde geht es dann um ganz einfache Dinge. Was will ich wirklich? Was ist mein großes Ziel? Und das hat viel auch mit persönlichen Werten zu tun oder mit Werten im Unternehmen. Was ist meine Vision? Das zweite ist die Frage, wo stehe ich heute? Und das ist mit der Frage verbunden, was sind meine Kernkompetenzen? Was ist das, was ich ganz besonders gut kann, auf dem ich aufbauen kann? Und man kann sich viele Schwächen leisten, überhaupt kein Thema, wenn das in dem, was ich tue, jetzt nicht so entscheidend ist. Wichtig ist, ich habe einzigartige Kernkompetenzen. Ich beherrsche ein paar Dinge deutlich besser als all die anderen. Ich kann viele Schwächen haben, macht auch wenig Sinn, dass man alle Schwächen versucht auszumerzen, weil dann wird man bestenfalls durchschnittlich. Es geht darum, herauszufinden, wo habe ich meine Kernkompetenz und dann auf dieser Kernkompetenz aufzubauen. Und das sind so, denke ich, zwei ganz simple Dinge, die im Businessleben und im privaten Leben auch Rolle spielen. Was ist meine Vision? Wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Und was kann ich besonders gut?
Bei dir in deinem speziellen Fall, Kurt, wie weißt du, ob das jetzt wirklich etwas von dir ist, was du tun möchtest, also intrinsisch motiviert und nicht irgendwie extrinsisch, weil du schreibst ja auch im Buch, dass ja oftmals die Frage gekommen ist, ja, wann gibt es das nächste Race Across America? So, und da gab es ja damals deine Antwort, aber woher weißt du, dass du das wirklich willst und nicht irgendwie, ja, irgendwie wird das von außen gesagt, ich soll nochmals Race Across America machen, weil ich glaube, dass das schon ab und zu auch bei persönlichen Zielen ist, dass man einfach Ziele von anderen übernimmt oder andere sagen, das wäre doch toll, wenn du das machst oder das wäre doch eine tolle Vision für dich und dann übernimmt man das einfach blind. Und wie weißt du, dass das wirklich mit dir übereinstimmt? Also woran erkennst du, genau da möchte ich hin und das ist wirklich hundertprozentige Überzeugung und Glaube?
Ha, das ist eine gute Frage. Also es hat immer viel mit Leidenschaft zu tun, mit Emotionen. Aber ich glaube, die beste Frage, die man sich stellen kann, ist, was wäre, wenn ich es nicht mache? Würde mir dann wirklich was fehlen? Und wenn mir dann was fehlt, dann weiß ich, das ist mir wichtig.
Ich glaube, diese Frage sollte sich jeder stellen. Und Kurt, ich hätte noch drei Fragen an dich zum Abschluss.
Gerne.
Und zwar ist die erste Frage, Gibt es noch eine andere Hölle, die du dir vorstellen kannst? Also jetzt hast du ja sehr viel erlebt und du schreibst über diese Hölle beim zweiten Race Across America. Gibt es noch eine Hölle, die du dir ausmalen kannst oder wo du schon hintrainierst?
Ich entscheide immer so von Jahr zu Jahr. Ich bin ja kein Profisportler, das heißt, ich muss nicht, ich darf. Und ich entscheide immer von Jahr zu Jahr. Race Across America steht nicht mehr auf dem Plan, zumindest vorab nicht. Dieses Jahr mache ich wieder das Nordkap 4000. Das habe ich schon vor 3 Jahren gemacht. Das geht von Rovereto zum Nordkap. Aber das ist jetzt kein so extremes Rennen. Das ist mehr Abenteuer. Das ist ein bisschen entspannter. Das ist unsupported. Aber die Botschaft ist, ich habe den Luxus, nachdem ich ja kein Profisportler bin, mir jedes Jahr zu überlegen, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust. Genau das mache ich.
Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? Weil du hast ja die wissenschaftliche Seite, du hast die sportliche Seite, du hast aber auch, muss man auch sagen, viel Spendengelder eingesammelt. Aber wofür möchtest du am Ende in Erinnerung bleiben?
An Menschen inspiriert zu haben, die ihre Potenziale gefunden haben und deshalb mehr aus sich selbst gemacht haben.
Wo wir wieder beim High-Performance-Mindset sind.
Ja, im Grunde High-Performance-Mindset, wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, das ist jetzt nicht negativ besetzt, sondern High-Performance-Mindset und Erfolg, das ist etwas zutiefst Persönliches. Erfolg, mal oft orientiert man sich nach außen, wenn man Erfolg definiert. Aber im Grunde ist schon jemand erfolgreich, der ein eigenes Ziel, das er sich gesetzt hat, das für ihn selber auch hochgestecktes Ziel ist und erreicht hat, erfolgreich. Für den einen ist es wohl so Cross America, für den anderen ist es eine 100 Kilometer Radeltour.
Das ist eine sehr gute Definition, ja. Und eine Frage habe ich noch, Kurt, dieselbe wie das letzte Mal. Was möchtest du noch sagen?
Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich das letzte Mal gesagt habe, aber wahrscheinlich habe ich es gesagt, if you can dream it, you can do it. Jeder kann Außergewöhnliches leisten, wenn er sich begeistert für das große Ziel, wenn er die Disziplin entwickelt und wenn er sich mit den richtigen Menschen umgeht. Ich denke, das ist wirklich der Kern.
Schön. Vielen, vielen Dank, Kurt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Inspiration und dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Danke für das schöne Gespräch.